Schockmoment im Europaparlament. Eine SPD-Politikerin leugnet eines der furchtbarsten Verbrechen und das vor laufenden Kameras. Im Schwerpunkt des Tages, perverses Geburtstagsgeschenk für Jeffrey Epstein. Drei kleine Mädchen für den Sextäter. Und Impfpropaganda. WHO-Chef Tedros setzt jetzt auf Beschwörungsformeln. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Im Fall des Epstein-Netzwerks überschlagen sich die Ereignisse. Am Donnerstag durchsuchte die Polizei das Haus des früheren norwegischen Ministerpräsidenten Thorbjørn Jagland. Bilder der Zeitung VG deuten darauf hin, dass die Behörden zahlreiche Unterlagen beschlagnahmten. Und auch in den Epstein-Akten finden sich immer neue schaurige Details. Mehr dazu gleich in unserem Schwerpunkt, doch zunächst wichtige Meldungen vom heutigen Donnerstag. Ein Auftritt im EU-Parlament vor Mittwoch sorgt für Kopfschütteln. Nicht irgendwo, sondern direkt im Plenarsaal erklärte die SPD-Abgeordnete Birgit Sippel, es gebe in Deutschland keine Gruppenvergewaltigungen. Auf 1 hat das entsprechende Video gesichert.
Sie hat auch gesprochen von Gruppenvergewaltigungen, die es nicht gibt.
Die Aussage steht im klaren Widerspruch zur polizeilichen Kriminalstatistik. Allein im Jahr 2024 wurden 788 Fälle angezeigt. Das sind mehr als 2 pro Tag. Ermittler gehen zudem von einer hohen Dunkelziffer aus. Beobachter sprechen angesichts der Äußerungen Sippels von Realitätsverweigerung. Der Soziologe Bernhard Heinzelmeier schreibt dazu auf X, Zitat, also wie man dermaßen unverfroren lügen kann, das ist schon außergewöhnlich. Eigentlich stehen Medien in Deutschland unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes. Doch ein neuer Gesetzentwurf sorgt für Irritationen. Es geht um die Transparenz politischer Werbung in Online-Medien. Der Entwurf der Bundesregierung sieht vor, der Bundesnetzagentur weitreichende Befugnisse bei der Überwachung von Medien zu erteilen, angeblich um diese Transparenz herzustellen. Künftig dürfte deren Koordinierungsstelle für digitale Dienste eigenständig Ermittlungen führen und Beweise erheben. Doch damit nicht genug. Laut Entwurf könnte die Behörde sogar Redaktionsräume durchsuchen und Unterlagen beschlagnahmen, und zwar ohne Gerichtsbeschluss. Offiziell verweist die Bundesregierung auf eine Vorgabe der Europäischen Union. Mehrere Verlegerverbände widersprechen jedoch deutlich. In ihrer Erklärung heißt es, wir können nicht erkennen, dass solche Maßnahmen durch geltendes EU-Recht angeordnet werden. Damit steht der Vorwurf im Raum, hier wird eine EU-Verordnung als Begründung genutzt, um eine neue Überwachungsbehörde für Medien zu schaffen. Die Gewalt gegen Bahnmitarbeiter in Österreich nimmt spürbar zu. Das berichtet die Gewerkschaft WIDA auf Anfrage von Auf 1. Demnach wurden im Jahr 2024 insgesamt 364 Übergriffe auf Beschäftigte der österreichischen Bundesbahnen ÖBB registriert. In 88 Fällen erlitten Mitarbeiter sogar körperliche Verletzungen. Die Gewerkschaft spricht von einer hohen Dunkelziffer. Viele Vorfälle würden gar nicht angezeigt. Zur Frage nach möglichen Hintergründen der Täter, etwa Staatsbürgerschaft oder Herkunft, äußerte sich wieder nicht konkret. Wörtlich heißt es gegenüber Auf 1, als Gewerkschaft konzentrieren wir uns auf die Arbeitsplatzsicherheit, da das Risiko für das Personal unabhängig von der Herkunft der Täter durch Alleinarbeit massiv steigt. Als häufiger Auslöser nennt die Gewerkschaft Streit bei Fahrscheinkontrollen, Frust über Verspätungen und Alkoholkonsum. WIDA fordert nun mehr Personal in den Zügen sowie eine eigene Eisenbahnpolizei. Die ÖBB kündigten als erste Reaktion einen runden Tisch mit Ministerien und Berufsgruppen an. Die Horrorenthüllungen rund um Jeffrey Epstein reißen nicht ab. So bekam der Sexstraftäter 12-jährige Mädchen als Geburtstagsgeschenk. Konkret handelte es sich um Drillinge, die ihm der französische Modelagent Jean-Luc Brunel zukommen lassen habe. Ein Opfer berichtet, das sei das Schlimmste, was sie bei Epstein jemals gesehen habe. Zitat, Jeffrey prahlte danach, dass sie 12 Jahre alt waren und aus Frankreich eingeflogen worden waren, weil sie wirklich arm sind und ihre Eltern das Geld brauchten. Er prahlte ständig mit dem Alter der Mädchen, wie schrecklich ihre Vergangenheit war und wie gut er es ihnen machte. Das Opfer selbst habe mit Epstein Sexrollenspiele in Schulmädchen-Outfits vornehmen müssen, wozu sie von Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell vorbereitet worden seien. Zitat: Und ich ging dort hinein und benahm mich wie ein Kind. Weitere Opfer des Sextäters dürften sogar noch weitaus jünger gewesen sein. Doch der Sexstraftäter und Kinderhändler Epstein ist weltweit bei Weitem nicht der Einzige. Das sagte jetzt der ehemalige US-Beamte Mike Benz im Gespräch mit Podcaster Joe Rogan.
Wenn es einen Jeffrey Epstein gab und all die Dinge, in die er verwickelt war, gibt es dann derzeit einen Jeffrey Epstein, von dem wir nichts wissen? Es gibt Millionen von ihm. Jeffrey Epstein gehört zu einer Klasse von Menschen, die man als professionelle Problemlöser bezeichnen könnte. Das ist eine Art von Beruf, der nicht wirklich innerhalb einer bestimmten Regierungs- oder Privatwirtschaftsinstitution angesiedelt ist, sondern in der Art von klebriger Schicht zwischen ihnen, die sie alle miteinander verbindet.
Über Geheimdienstfirmen hochrangiger Politiker spricht auch Auf1-Chef Stefan Magnet in seiner aktuellen Sondersendung Das System Epstein Teil 2. Ausdrücklich nennt er dabei etwa den ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak. Doch auch einer weiteren brisanten Frage geht der Auf1-Chef nach.
Eine geopolitische Komponente sollte nicht unbeachtet bleiben. Warum werden die Epstein-Akten genau jetzt veröffentlicht? Und warum mit dieser Stoßrichtung? Ist es Ihnen aufgefallen? Hauptsächlich in Europa gibt es ein großes Köpferollen. Zahlreiche Spitzenpolitiker traten zurück, weil ihre Freundschaft zu Epstein aufgeflogen ist. Der ehemalige französische Kulturminister, der Stabschef des britischen Premiers, der Botschafter der Labour-Partei, Prinz Andrew und viele andere mehr. Aber in den USA, wo Epstein Hauptwirkungsstätte hatte, in den USA gibt es keine Konsequenzen und die meisten Kontakte, die die USA betreffen könnten, sie sind geschwärzt. Ich vermute, Trump oder wer auch immer die Macht dazu hat, hat die Epstein-Akten nun gezielt gegen die EU eingesetzt. Er hat ausgewählte EU-Politiker geopfert, solche, die nicht mehr für die Agenda von Nutzen sind. Viele alte Seilschaften in der EU werden geopfert oder, wie Macron oder das britische Königshaus, schwer beschädigt. Das WEF wird kompromittiert. Und gleichzeitig zieht Trump sein Board of Peace hoch als Gegenentwurf zu WEF und UNO. Geschieht in den USA nichts, weil Trump doch zu nah dran war an Epstein? Oder geschieht nichts, weil Trump alles als Teil der geopolitischen Auseinandersetzung sieht und er nun gezielt mit den Epstein-Akten einmal Europa angreift? Oder erleben wir gerade tatsächlich den Beginn einer globalen Säuberung vom Deep State, beginnend in der kranken EU, wie das Unterstützer von Trump glauben? Vielleicht erleben wir ganz generell einen Totalabriss all dessen, was wir an Institutionen kennen? Vielleicht zunächst zugunsten der nächsten Phase im Great Reset, zugunsten einer gänzlich neuen Weltordnung, die nur den Anstrich wechselte? Das britische Königshaus wankt, da sind sich Medien und viele Politiker in Großbritannien einig. Und das erinnert mich an das Ende der Monarchien in Deutschland und Österreich oder Frankreich. Die Menschen waren vor 100 Jahren und mehr vielfach erleichtert, dass die Monarchien, dass die Könige weg waren. Aber was kam danach?
Und was Jeffrey Epstein mit den aktuell entwickelten mRNA-Spritzen gegen Krebs zu tun hat, das erfahren Sie in der vollständigen Sondersendung von Stefan Magnet, Das System Epstein Teil 2, unter www.auf1.tv. Amok-Alarm am Vormittag in Salzgitter. Auf dem Gelände einer Berufsschule wurde ein bewaffneter Jugendlicher gemeldet. Sofort rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an. Für Schüler und Lehrer herrschte Ausnahmezustand. Erst nach rund 2,5 Stunden gab es Entwarnung. Wörtlich hieß es, die Polizei konnte einen Minderjährigen, bei dem es sich mutmaßlich um die beschriebene Person handelt, im Schulgebäude antreffen und festnehmen. Weitere Einzelheiten zu dem Jugendlichen nannte die Behörde bislang nicht. Der Epstein-Club: Innenansichten einer globalen Elite. Dabei handelt es sich nicht um die Aussage eines sogenannten Verschwörungstheoretikers, sondern um ein aktuelles Titelbild des Magazins Der Spiegel. Offenbar führte die Veröffentlichung der Epstein-Akten zu einem neuen Verständnis für die Zusammenhänge elitärer Zirkel und Seilschaften. Denn bis vor kurzem galt es noch als rechtsextrem und Schwurbelei zu vermuten, dass elitäre Kreise im Hintergrund die Weltpolitik beeinflussten. Der Rechtsanwalt Markus Heinz kommentiert das auf X. Natürlich passiert beim Spiegel nichts zufällig. Trotzdem irgendwie amüsant. Als Sender, der auch Mächte im Hintergrund anspricht, freuen wir uns jedenfalls jetzt sogar den Spiegel an Bord der sogenannten Verschwörungstheoretiker zu begrüßen. Im baden-württembergischen Freiburg wurde offenbar ein Anschlag auf eine AfD-Wahlkampfveranstaltung verübt. Nach Angaben der Polizei drangen in der Nacht zum Mittwoch unbekannte Täter in das Bürgerhaus Zähringen ein und hinterließen dort große Mengen einer übelriechenden Substanz. Dabei soll es sich um Buttersäure gehandelt haben. In demselben Gebäude war eine AfD-Veranstaltung mit dem Freiburger Stadtrat Karl Schwarz sowie den Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmeier und Sebastian Ruth angekündigt. Schwarz erklärte gegenüber einer Lokalzeitung, es habe sich um, Zitat, eine gezielte Sabotage gegen eine demokratisch gewählte Partei und gegen eine öffentliche Einrichtung dieser Stadt gehandelt. Der Anschlag hatte jedoch keinen Erfolg. Die Veranstaltung wurde wie geplant durchgeführt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA will den Zulassungsantrag für Modernas mRNA-Grippeinjektion nicht prüfen. Denn das Vergleichspräparat entspreche nicht dem bestmöglichen Behandlungsstandard der USA. Es werde nur mit einer gewöhnlichen Grippeimpfung verglichen, kritisierte FDA-Impfstoffdirektor Dr. Vinay Prasad. In der EU hingegen wurde Modernas Antrag für die mRNA-Grippespritze angenommen. Weiter wurden in den USA in mehreren Bundesstaaten Gesetze zur Abschaffung von mRNA-Injektionen eingebracht. Auf eins hat dazu die Europäische Arzneimittelagentur EMA befragt. Warum wird die Sicherheit der mRNA-Präparate in der EU nicht so streng untersucht wie in den USA? Gibt es in der Europäischen Union keine Bedenken, was die Sicherheit angeht? Bis Redaktionsschluss erhielten wir keine Antwort von der EU-Behörde. Doch, anders als bei der neuartigen Grippeinjektion findet die mRNA-Spritze gegen Krebs von BioNTech in den USA sogar unter beschleunigter Entwicklung statt. Sie erhielt den sogenannten Fast-Track-Status. Modernas mRNA-Krebsspritze soll als nächstes folgen. WHO-Generaldirektor Tedros hat erneut für Impfprogramme geworben. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Genf räumte er zugleich indirekt ein, es sei schwieriger geworden, breite Teile der Bevölkerung zu erreichen. Man müsse Menschen mit echten Sorgen zuhören, so Tedros. Gleichzeitig betonte er, durch ständige Wiederholung zentraler Botschaften soll verlorenes Vertrauen zurückgewonnen werden.
Wir müssen den Menschen mit ihren berechtigten Bedenken aufmerksam zuhören und ihnen die Informationen geben, die sie für eine fundierte Entscheidung benötigen. Gleichzeitig müssen wir immer wieder betonen, Impfungen wirken. Impfungen sind sicher. Impfungen retten Leben.
Kritiker sehen darin eine bewusste Kommunikationsstrategie. Durch das ständige Wiederholen von Behauptungen soll eine inhaltliche Debatte verhindert und Menschen durch Ermüdung überzeugt werden. Schonungslos berichtet auf 1 über die Machenschaften der Pharmaindustrie. Damit wir unsere Aufklärungsarbeit fortführen können, sind wir jedoch auf Ihre Unterstützung angewiesen. Helfen Sie uns mit Ihrer Spende. Alle Möglichkeiten finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Weiterer Befragungstag im Untersuchungsausschuss zum mysteriös verstorbenen hochrangigen Justizbeamten Christian Pilnatschek im Nationalrat am Mittwoch. Geladen waren Anna P., frühere Mitarbeiterin von ÖVP-Politiker Wolfgang Sobotka, und Karin Wurm, die Freundin des verstorbenen Justiz-Sektionschefs. Anna P. hatte 2023 in einem vertraulichen Gespräch mit Journalisten gesagt, Bundespolizeidirektor Michael Takacs habe empfohlen, Pilnatscheks Laptop verschwinden zu lassen, und ÖVP-Politiker Sobotka habe ihn aus Angst vor Fingerabdrücken nicht berühren wollen. Nun erklärte Anna P. im Ausschuss, diese Aussagen seien falsch gewesen. Sie habe die Unwahrheit erzählt und könne sich ihr Verhalten nicht erklären. Karin Wurm blieb hingegen bei ihren Angaben. Sie äußerte Zweifel an der offiziellen Suizidthese, berichtete von mehreren Treffen Pilnatscheks mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz und sprach von möglichen politischen Druck. Pilnatschek habe gesagt, wenn er auspacke, gehen alle in den Häfen, also ins Gefängnis. Die ÖVP will nun rechtliche Schritte gegen Wurm prüfen. NEOS, SPÖ und FPÖ sehen hingegen weitere offene Fragen und kritisieren möglichen Druck auf Auskunftspersonen. Heute werden im Untersuchungsausschuss die beiden Journalisten Peter Pilz und Erich Vogel befragt. Die Befragungen dauerten bis nach unserem Redaktionsschluss an. Und wir kommen zum Interview des Tages. Schwere Vorwürfe gegen die EU-Kommission erhebt jetzt der Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses. Ursula von der Leyen habe in über einem Jahrzehnt einen globalen Zensurindustriekomplex geschaffen. Der brisante Bericht basiert auf Unterlagen, die 10 US-Tech-Konzerne dem Ausschuss vorlegen mussten. Auf 1-Redakteurin Cornelia Kirchweger hat sich das Papier genau angesehen.
Die Liste der Zensurvorwürfe gegen die EU-Kommission ist ja ziemlich lang. Was sind denn da so die Kernpunkte?
Also im Visier der US-Justiz ist vor allem der Digital Service Act. Hier geht es um die Durchsetzung strenger Moderationsregeln, wobei die Kommission definiert, was erlaubt ist und was nicht. Und dieser Digital Service Act ist seit 2023 in Kraft, wurde 2024 ergänzt um Wahlleitlinien, wohl wissen, dass einige Wahlen anstehen schon. Und zudem das neue Demokratieschild, das voriges Jahr aus der Taufe gehoben wurde, auch von Frau von der Leyen. Da sind zwei neue Zensurzentren aktiv, das Europäische Zentrum für demokratische Resilienz, wie es so schön heißt, und das Europäische Netzwerk von Faktencheckern. Was wirft die USA den EU vor? Einerseits den Missbrauch des Digital Service Actes für exterritoriale Zensur, denn die EU erhebt Anspruch, dass dieser DSA global gelten muss und global durchgesetzt werden muss. Und da hat schon Ende des Jahres, Ende Vorjahr, Elon Musk eine saftige Geldstrafe von 120 Millionen Dollar verhängt bekommen. Mhm. Und die Begründung für diese Strafe war unter anderem, er habe andere Bedingungen angewendet als die EU für dieses blaue Häkchen, für diese Verifizierung. Und außerdem müsste X laut EU-Richtlinien als US-Unternehmen Daten an Forscher weitergeben, die halt Forschung mit Daten betreiben wollen. Also de facto eine Offenlegung aller Daten, die auf X kursieren, das im Grunde ein Wahnsinn ist.
Absolut. Hat er die Strafe bezahlt?
Bis jetzt noch nicht, da wird jetzt gestritten. Und natürlich ein wirklich massiver Vorwurf ist, dass die EU mittels Tech-Konzerne und mittels Druck und Zwang in Wahlen eingegriffen hat, in den USA 2024 und auch in Europa. Dazu komme ich dann noch. Mhm. Wann hat das begonnen? Diese Analyse, der Ausschuss gemacht hat, ist ja hochinteressant, belegt mit Dokumenten. Also das hat Hand und Fuß. Und hier analysiert der Justizausschuss, dass das Ganze begonnen hat 2015 mit der Massenmigration, weil damals den EU-Politikern klar war, dass es hier Diskussionen geben wird, die sich über ein breites gesellschaftliches Feld ausbreiten würden, angefangen von Rassismus, Islamophobie, wie es so schön heißt, Migrationsfeindlichkeit und so weiter und so weiter. Und dem wollte man entgegenwirken. Und als Frau von der Leyen 2019 ihr Amt angetreten hat als Kommissionspräsidentin, war eine ihrer ersten Aktionen, dass sie ein neues Gesetz für digitale Dienste durchdrücken wollten. Hier sollten dann nicht mehr die freiwilligen Verpflichtungen laut den verschiedenen Kodizes gelten, sondern das sollte gesetzlich geltend gemacht werden. Und da begann dann die Entwicklung des Digital Service Acts und dieses Demokratieschilds.
Das sind natürlich schon spannende Fakten und auch schwere Anschuldigungen, ja. Gibt es denn dafür auch Beweise und werden die im Bericht auch genannt?
Ja. Der Bericht ist voll mit Dokumenten, mit E-Mails, denn es wurden ja zuerst einmal Recherchen schon im Geheimen geführt vom Ausschuss, der wurde gar nicht öffentlich. Und dann wurden 10 Tech-Konzerne vorgeladen, was heißt, hier besteht Wahrheitspflicht. Und diese Konzerne mussten den gesamten Schriftverkehr mit der EU-Kommission und Kommissionsbeamten samt Unterlagen vorlegen. Mhm. Und das haben diese Leute in dem Ausschuss dann seit vorigem Jahr analysiert und diesen Bericht dann veröffentlicht. Und hier gibt es wirklich Bomben in diesem Bericht, wo ganz klar gezeigt wird, wie die EU-Kommission mit internationalen Organisationen und linkslastigen NGOs ihre Zensurmaßnahmen umgesetzt hat, europaweit, aber auch weltweit, weil eben der Anspruch besteht, dass hier die Regeln gelten müssen. Und weil nämlich der Grund auch dafür, weil man über die VPN eine Möglichkeit hat, Inhalte zu sehen, die die EU nicht will, also muss es global gelten. Und dagegen wehren sich die EU, weil sie sagen, das ist ein europäisches Gesetz, das kann nicht sein. Auf jeden Fall wurde nachgewiesen, dass hier in hunderten Meetings mit den Tech-Konzernen und EU-Kommissionsbeamten massiver Druck ausgeübt wurde, unter Androhung von Strafen bis zu 6% des weltweiten Gesamtumsatzes und überhaupt Aussperrungen vom EU-Markt. Und es ist so interessant, weil hier wird zum Beispiel zitiert aus Protokollen, Gesprächsprotokollen. Da gibt es eine NGO, die heißt Access Now, die ist für digitale Rechte zuständig. Da haben die Vertreter ganz offen und ungeniert gesagt, dass die Inhaltsmoderation über illegale Inhalte hinausgehen sollte und alles entfernt werden soll, was als hasserfüllt und schädlich angesehen werden kann, also als solches definiert von der EU. Dann ist aufgeflogen, dass die Stanford-Universität Veranstaltungen mit Zensurbehörden organisiert hat, wo man den Entwurf für eine globale Zensurkampagne erstellt hat. Und Stanford-Uni hat auch eine Rolle bei den Wahlen 2020 gespielt, weil dort haben Zensuranfragen der US-Regierung an die Social Media, wurden an US-Beamte weitergeleitet, damit sie die Wahl halt in eine richtige Richtung lenken konnten. Und das hat ja Trump immer wieder angekreidet, dass die Wahl gestohlen war damals.
Das sind natürlich wirklich schwerwiegende Tatsachen, die du da jetzt auf den Tisch bringst hier. Und viele Zuschauer, die schütteln wahrscheinlich sprachlos den Kopf. Ja. Bleiben wir nochmal bei dem Vorwurf, der lautet ja, die EU-Kommission habe über ein Jahrzehnt einen globalen Zensurindustriekomplex aufgebaut. Ja. Ne? Wie ist das denn konkret überhaupt abgelaufen? Wie kann sowas funktionieren?
Das kann funktionieren, ist auch geschehen. Und dieses Dokumentliste, das analysiert das im Detail, dass es eben begonnen hat, 2015-16. Da wurde das EU-Internetforum gegründet, EUIF genannt, schon damals unter dem Vorwand der Bekämpfung von Hassrede und Falschinformation. Und dieses Forum war ein Treffpunkt für EU-Beamte und Vertreter der großen Tech-Plattformen. Und da ging es um die Inhaltsmoderation, sprich Zensur, entweder Löschung oder eben Unsichtbarmachung oder Zurückschalten. Interessant ist, wer hier ganz oben im Koordinationsgremium sitzt. Regierung ist da gestanden, also Regierungen, die EU-Kommission, Europol, das Antiterrorismuskomitee des UNO-Sicherheitsrats und Mitgliedstaaten. Mitwirkende NGOs waren die Tech Coalition, das globale Internetforum für Antiterrorismus und das Institut für Strategiedialog und viele andere. Und die Kunden, also die Tech-Konzerne, waren unter anderem Meta, TikTok, Snapchat, Google, Amazon. Das war der Auftakt.
Wie genau die USA künftig gegen Zensur vorgehen wollen, sehen Sie im gesamten Gespräch unter www.auf1.tv. Im Programm von Auf 1 wartet übrigens noch eine spannende Sendung auf Sie. Zu Gast bei Auf 1 Frontfrau Elsa Mittmanns-Gruber ist der AfD-Mann Serge Menger. Eine knallharte Abrechnung mit Multikulti, Wokeness und falscher Toleranz nur unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.